Also der Paulus ist dann in den Areopag gegangen und hat dann gesagt, also ihr seid ganz fromme Leute, ihr Athener, ihr habt so viele Götter, die ihr verehrt, Respekt, sage ich euch nur. Und ich habe auch einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. So, und über den möchte ich jetzt sprechen. Ne? Und da haben sie die Lauscher aufgestellt und als es dann angefangen hat, dass der gekreuzigt und auferstanden worden ist, haben sie gleich zu ihm gesagt, also schon recht, was du sagst, wir hören uns ein andermal wieder, tschüss. Und sind alle abgehauen. Also auch in diesem Areopag hat er wirklich schlechte Karten gehabt, da ist also nicht viel übrig geblieben. Aber wie gesagt, er ist zu den Heiden, zu den Juden, er hat überall versucht, auf die Leute einzugehen und denen das zu vermitteln, was sie einem verstehen können. Deswegen war der von seiner theologischen Bandbreite der Verkündigung war der exzellent breit aufgestellt. Ne?
Also der war der erste Theologe, oder?
Ja. Und jetzt geht es weiter mit der Taufe.
Genau. Und die Theologen nach ihm, so ein paar Jahrhunderte später, haben dann gesagt, okay, also wunderbar die Taufe. Wenn man getauft wird, ist man Kind Gottes und kommt in den Himmel. Ist man nicht getauft, in die Hölle. Also was bleibt übrig? Alle Neugetauften sofort, alle Neugeborenen sofort taufen, denn es könnte ja sein, dass die an Kindbettfieber sterben und dann kommen sie gleich in die Hölle. Geht ja gar nicht. Wir müssen die unschuldigen Kinder retten und gleich taufen, dann sind wir sicher, wenn ihnen was passiert, sind sie im Himmel. Und damit begann die Kindertaufe.
Okay. Ich habe jetzt eine Frage. Gibt es auch so ein Ritual im jüdischen Glauben, dass sie die kleinen Kinder in den Tempel bringen? Jesus wurde ja auch als achtjähriges Kind.
Genau, also die Jungs, die wurden am achten Tag beschnitten.
Ah, okay.
Das ist alter mosaischer Kult,
ja.
Um damit sie in den Bund Gottes mit den Menschen zu stellen. Und der war an die Beschneidung geknüpft. So, also das war nach 8 Tagen. Dann später, mit 12 Jahren so etwa, da sind sie so weit groß gewesen, dass sie selber haben die Bibel lesen können. Und dann wurden sie sozusagen, wurden sie als Erwachsene, dann durften sie über ihren Glauben auch in der Synagoge sprechen, durften mitdiskutieren und alles sowas. Ne? Das war dann sozusagen das religiöse Erwachsenenalter. So, und ein bisschen eine Anlehnung daran gibt es auch im Christentum. Nämlich, wenn jetzt die kleinen Kinder, die noch nicht A und B sagen können, getauft wurden, die sich noch nicht selber haben entscheiden können für ihren Glauben und auf die auch nicht Verlass war, weil so ein Kind kann sich entwickeln in alle Himmelsrichtungen, also musste man irgendwie in der Ausbildung, in der Erziehung und in der religiösen Unterweisung musste man darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann sagen können, ja, ich möchte als Christ leben, ich möchte diesen Glauben für mich sozusagen akzeptieren als meine Lebensgrundlage, nicht weil es die Eltern sagen, sondern weil es ich sage. Denn zur Taufe sind sie getragen worden von den Eltern, weil die wollten, dass das Kind nicht verloren geht. Ne?
Mhm.
Und deswegen hat man dann gesagt, okay, dann braucht es noch ein weiteres sogenanntes Initiationssakrament, also der Eröffnung der Glaubenswelt, und das war dann die Firmung. Im Alter, wo sie selber haben auch erkennen können, wo sie die Gaben des Geistes, um die es in der Firmung vorzüglich geht, erfahren und ja, leben können. Und deswegen eben Firmung als sozusagen als Realisierung der Taufe, als eigene Entscheidung. Und deswegen, wir fangen jetzt morgen einen Firmenkurs an und bereiten die Leute darauf vor und sagen ihnen, zur Taufe seid ihr von den Eltern hingetragen worden, zur Firmung müsst ihr auf den eigenen beiden Beinen laufen und damit zum Ausdruck bringen, ich möchte als Christ leben. Und zwar nicht nur an dem Tag, weil es dann Geschenke gibt und ein schönes Mittagessen, sondern für den Rest des Lebens.
Mhm.
So. Und jetzt gibt es eben Fälle, wie es immer wieder vorkommt, wo zwar die Taufe gewesen ist, ja, passt schon und so, und die Eltern sind das entweder nicht mehr für wichtig hielten oder den Kindern überlassen wollten, die dann bis ins Erwachsenenalter nicht gefirmt sind. Und dann wird eben die Firmung aufgrund eigener Entscheidung dann vollzogen, wann es eben dran ist. So bei Ihnen, genau.
Aber Herr Heil, ich möchte oft die Bedeutung vor allem auch heraus, die es für uns heute hat, als Erwachsene.
Ja. Sie machen eine Lebensentscheidung. Es ist nicht die Entscheidung, in einen Verein einzutreten, so, ich unterschreibe jetzt und zahle dann meinen Mitgliedsbeitrag, sondern Sie entscheiden sich für ein Leben für und mit Jesus. Und das ist die Blackbox. Sie wissen nicht, was da rauskommt. Sie wissen nicht, wohin der Geist Gottes Sie führen wird. Sondern Sie wissen nur, der Gott der Liebe, der kann mich nur einen guten Weg führen. Der kann nur wollen, dass mein Leben gelingt, dass es mir rundum gut geht und nicht nur so oberflächlich irgendwie. Ne? Also diese Entscheidung, mein Leben gehört Jesus und er wird mich führen, so wie es mir gut tut. Und ich kann mein Leben mit allen Begabungen, Talenten und was es ist, ihm schenken, zur Verfügung stellen, damit ein Funken mehr, ein Funken seiner Liebe in die Welt kommt durch mich. Mhm. So in kurz und knapp formuliert.
Ja, und man kann sich auch auf ihn verlassen.
Ja, er nimmt einen beim Wort.
Ja.
Absolut. Haben Sie da Erfahrung dazu? Dürfen wir das hören? Oder lieber nicht? Oder später?
Später.
Okay, gut. Alles klar. Also auch ich vor 50 Jahren zum Beispiel, da hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich Priester werde. Kein Gedanke dran. Ich war zwar Ministrant in der Kirche. Und es gab eine alte Frau, die beim Rosenkranzgebet immer vorgebetet hat. Und immer wenn ich auf der Sakristei rauskam, nach der Messe oder auch vor der Messe, hat sie mit ihrem Stock, mit ihrem Gehstock mir gerufen: Du, wenn's nicht Pfarrer wirst, hat sie mir gedroht. Ne? Und ich hab mir gedacht, die hat irgendwie einen Knall oder was. Ne? Aber heute würde ich sagen, es war eine Prophetin. Denn wie kommt die sonst drauf? Es gab ja noch ein paar zig andere Ministranten, hätte sie aber eben sagen können. Aber wieso sagt das zu mir?
Na, ich lese das vor zum Thema Propheten, was vorkommt.
Gut. Ja, gut.
Beim Balsam.
Genau, also sowohl in der Taufe wird mit dem heiligen Grisamöl gesalbt. Mhm. Bei der Taufe werden sie gesalbt mit Grisam. Und zwar sind mit diesem Grisamöl früher die Könige gesalbt worden. So, das war der Einsetzungsakt eines Königs, wenn dem so ein Horn Öl über sein Haupt gegossen worden ist, dann war klar, er ist jetzt der König. Und das gleiche auch für Propheten. Propheten sind auch gesalbt worden, wenn die Leute gemerkt haben, da redet einer, der hat andere Worte drauf als wir, der kann die Schriften anders deuten, der kann auch die Zeichen der Zeit deuten, im Sinn Gottes. Dann war der auch ein Prophet. Mhm. Und die Priester wurden auch gesalbt mit diesem Öl. Mit diesem Grisam, weil sie sozusagen... das Öl hat ja noch eine ganz archaische Bedeutung vorher. Nämlich diese antiken Kämpfer, die da so in den Arenas, da die Gladiatoren und so weiter, die hatten sich dieses Öl auch über den ganzen Körper da gegossen, damit ihr Gegner nicht zufassen konnte. Der ist nur weggeflutscht. So. Und diese Bedeutung hat auch dieses Öl. Der Widersacher kann nicht mehr anfassen, der kann uns nicht mehr festhalten. Wir flutschen immer weg.
Und die Bedeutung jetzt, also wie wird die Zeremonie zur Taufe jetzt, wird auf dem Kreuz gemacht?
Genau, ja.
Auf die Stirn.
Ja. Und, wie gesagt, damit du Priester, Prophet und König bist.
Das erleben wir.
In Ewigkeit, genau.
Okay. Ich wollte nur vorlesen,
dass
durch die Taufe sind wir königliche Menschen geworden, Menschen, die über sich selbst herrschen und von niemandem beherrscht werden, die selber leben, anstatt gelebt zu werden, die mit sich selbst in Frieden sind und von denen daher auch Frieden ausgehen kann. Wir sind Menschen mit einer unantastbaren Würde, mit einer göttlichen Würde und Schönheit. Und davor geht man eben darauf ein, dass man sozusagen seine nicht auf materielle Werte, sondern alle sich auf Gott ausrichtet.
Genau.
Und danach wird hier darauf eingegangen, dass jeder Mensch eine prophetische Existenz hat an sich oder so.
Ich frage dann die Kinder.
Was Gutes in die Welt bringen kann.
Genau. Also bei jeder Taufe, da versuche ich zu erklären, warum diese Salbung. Und wenn Kinder dabei sind, sage ich immer, also der Täufling oder kleine Geschwisterchen wird jetzt zum Priester, König und Prophet gesalbt. Und dann frage ich immer gleich hinterher, wisst ihr, was ein Prophet ist? Und dann, wenn sie größer sind, sagen ja, das ist ein Wahrsager. Und heute wieder bei der Taufe, heute Vormittag, wusste es nicht. Ne? Und dann erkläre ich es immer, dass ich mal einen Chinesen gefragt habe, denn in der chinesischen Schrift gibt es ja keine Buchstaben, wo man einfach die Worte so zusammensetzt, sondern da gibt es so Schriftzeichen. Dann habe ich mal einen Chinesen gefragt, sag mal, wie schreibt man eigentlich Prophet in der chinesischen Schrift? Man sagt ja, na, ganz einfach, das sind drei Schriftzeichen. Das Zeichen für König, für Ohr und Mund. Ein Chinese liest, aha, das ist einer, der von Gott was hört und drüber spricht. Wow. So einfach. So wie Christentum auch in unserer Schriftsprache wird einfach mit ein paar Buchstaben zusammengesetzt und die mussten ein Bild erfinden. Ne? Und da wird einfach zwei Schriftzeichen, Religion und Nächstenliebe. Also das Christentum ist die Religion der Nächstenliebe. Ist doch vollkommen logisch, ne? Und so. Also, deswegen Prophet, Sie haben damit die Fähigkeit, über das zu sprechen, was Sie mit Gott erfahren. Dafür Worte zu finden überhaupt erstmal. Gehen Sie mal hier auf dem Alexanderplatz und fragen die Leute nach ihrer Gotteserfahrung, die machen diesen hier. Die können das nicht sagen, die können es auch nicht erfahren oder nicht hören oder keine Ahnung, hören die Stimme nicht oder weiß nicht was. Und deswegen sagen wir immer wieder so, es ist wichtig, auf die innere Stimme zu hören, denn da spricht Gott manchmal am deutlichsten, manchmal am geheimnisvollsten, manchmal am, ja, dass wir keine Worte finden dafür, was er sagt. Oder erst sehr viel später verstehen, was er uns gesagt hat. Mhm. Also über Gott zu sprechen, ist eine prophetische Gabe. Demnächst werden wir hier eine neue theologische Reihe eröffnen. Ein Philosophieprofessor möchte eine ganze Vortragsreihe über die Propheten machen. Weil er sagt, ich habe das meinen Studenten an der Uni beigebracht, das möchte ich hier auch machen. Jetzt treffe ich mich nächste Woche mit ihm und dann versuche ich das irgendwie in eine Form zu packen. Wahrscheinlich, ich würde es theologisches Forum nennen oder theologisch-philosophischer Abend oder keine Ahnung, so ähnlich. Und dann breit einladen, denn was so in der Bibel über die Propheten steht, das ist zum Teil Hardcore. Da geht es voll zur Sache und das muss man halt gut verstehen und deswegen finde ich es toll, dass er das macht.
Zwei Sachen noch zum Ablauf.
Ja.
Das eine ist der Name.
Genau.
Der Taufname.
Jetzt bei der Erwachsenentaufe.
Ja. Mhm. Gehört es dazu auf jeden Fall? Oder?
Also es ist hier in Berlin, es ist eine Tradition, Die ist zum Beispiel in Bayern weniger ausgeprägt und in anderen Gegenden, aber hier ist es halt so. Mhm. Wenn einer einen Namen hat, dessen Namenspatron schon Heiliger ist, dann kann ich sagen, ich bleibe bei dem Namen.
Also Jakob gibt es auf jeden Fall.
Und wenn einer irgendwie Detlef heißt oder sonst wie Kai oder so, der keinen Bezug zu einem Heiligen hat, dann kann er sich da... Ich lege unseren Firmlingen immer so ein dickes Buch mit 4000 Heiligen Beschreibungen vor und dann können sie sich eine Heiligen Geschichte oder Legende raussuchen und sagen, die gefällt mir, die sagt mir was, den möchte ich haben.
Oder man nimmt seinen Zweitnamen, wenn der
oder so,
der Heilige.
Ja. Geht okay. auch. Und das Gleiche für die Firmung auch. Kann man auch sich einen Namen wählen und dann den greift der Bischof aus und sagt zwei, drei Worte dazu. So nach dem Motto. Ja. So nach dem Motto, wenn eine, ich weiß nicht, die Elisabeth von Thüringen, sagte zum Beispiel, ja, Elisabeth von Thüringen war ganz im Dienst für die Armen, ist gegen ihren Zeitgeist da angetreten. Sei gegen den Zeitgeist und sei für die Armen da. Alles Gute. Das ist dann so die Kurzformel dessen, was er dazu sagt. Mhm. Und dem Paten sagt er, so helfen sie ihm dabei.
Ja.
Da muss man da einen Paten haben.
Muss man. Sollte man haben, ja.
Bist du auch nur gefirmt? Du nicht getauft?
Ich bin getauft.
Ja, okay.
Ich bin auch gefirmt. Ja. Ich bin gefirmt und getauft.
Mhm.
Aber ich bin, soll ich dann dein Firmtapate sein? Das wäre das Praktischste, ne?
Also praktisch ist es, vorzugsweise sollte es kein Mitglied der eigenen Familie sein.
Aber wir sind ja nicht verwandt.
Also, in Notfalls machen wir das auch, aber schön ist halt immer, dass da das Gemeinschaftliche zum Ausdruck kommt, dass man nicht nur die selbstgenügsame häusliche Gemeinschaft ist, sondern dass man die offenen Beziehungen hat in die Gemeinde hinein. Und da ist eben so ein Firmenpart ganz gut, wenn es mal in der Familie knirscht, dass da noch einer gibt, der sagt, ich regel das für dich oder irgendwie so, oder ich helfe dir auf deinem schwierigen Glaubensweg und alles sowas.
Und der Pater wird gefragt, Herr Heil, nach der Bedeutung, die das für den
Pater
Teufling hat. Mhm. Der Pater wird irgendwas gefragt, oder
nö,
das nicht?
Er wird nur gefragt, ob er das Patenamt übernehmen möchte.
Okay. Gut.
Und das einzig Richtige, was er dazu sagt, ist ja. Ohne Wenn und Aber. Ja?
Und sucht man sich selbst einen Pate?
Mhm.
Ja, okay.
Pate oder Patin?
Das gar nicht, das ist bei der Firmung auch.
Mhm.
Okay. Und der muss wahrscheinlich auch katholisch sein.
Ja, sonst funktioniert es nicht. Denn er soll ja, das war ja auch im frühen Christentum so, dass es einen Paten gab, der sozusagen dafür gerade gestanden ist, auf den hier ist Verlass. Da gucke ich drauf.
Also ein Bürger, richtig.
Ein richtiger Bürger, ja. Also nicht nur im Sinn, wenn es ein Kind war, dass also, ich weiß den Eltern, was passiert, dass der Pate, heißt er so, Vater irgendwie, das Wortspiel, dass er für das Patenkind sorgt, sondern auch, dass derjenige sich verbürgt für die Ausbildung und dafür, dass es zuverlässig wird alles. Deswegen war früher das Patenamt schon ganz wichtig.
Brauchen Sie eine Unterlage für den Paten? Ja, wahrscheinlich
nicht. Ja, nur, dass er Kirchenmitglied ist. Also eine Patenbescheinigung.
Von der Gemeinde.
Ob er im Computer der Gemeinde ist, ja.
Ich glaub,
ist heute alles nicht mehr so wie früher, denn ich kann ja nicht überprüfen, ob der Pate wirklich noch rechtgläubig ist. Ne? Aber sind halt so.
Er sollte auch wirklich aktiv glauben, er sollte rechtgläubig sein.
Das ist der günstigste Fall, ja.
Okay. Das war schon gut, was ich da gemacht habe. Mhm.
Gibt es noch irgendwas anderes, was wir nicht wissen, was man haben muss?
Also, du musst einen Namen haben, leider neu.
Habe ich. Mhm.
Was kannst du davon? Du musst der Heilige sein, ne?
Ja, das ist die Heilige Ahnung. Okay.
Mhm. Sehr gut.
Aus Pinsken. Mhm.
Und dann
muss ich einen
Pater haben.
Oder Pati.
Ja.
Einer reicht, ja?
Einer reicht. Okay.
Du kannst aber auch den Herrn Bischof fragen, oder den Pater.
Ich weiß es nicht.
Alle Fragen geklärt? Bitte? Super, prima.
Ich habe noch eine ganz profane Frage zur Eucharistie.
Ja.
Und das ist mit dem Wein. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, in der evangelischen Kirche darf man ja auch als Gläubiger den Kelch bekommen, aber in der katholischen nicht. Was ist nochmal die Erklärung?
Also das hat rein praktische Gründe. Ich war vergangene Woche in Exerzitien im Kloster Alexanderdorf. Und da war jeden Tag Messe und jeden Tag die Kommunion unter beiderlei Gestalten. Also da ging immer der Kelch rum. Sowas kann man machen. Wie es dort in Alexanderdorf ist, wo es sozusagen Alltägliches ist, ist okay. Wir machen es in unserer Kirche am Gründonnerstag, wo also besonders der Einsetzung des Abendmahls gedacht wird unter Brot und Wein. Und da gibt es dann die Möglichkeit, wer möchte, es ist nicht zwingend, aber wer möchte, kriegt dann auch die Kelchkommunion. Dass wir es jeden Sonntag machen würden, das hat logistische Gründe, denn es ist immer schwierig abzuschätzen, wie viel Wein braucht man vor der Messe. Ne? Denn ich habe schon erlebt, dass zu viel Wein vorbereitet worden ist. Der arme Priester hinten kann nicht aufbewahrt werden. Es kommen nur die Hosteln in den Tabernakel, aber nicht der Wein. Ne? Also es muss konsumiert werden, alles was da ist. Und ich habe das im vergangenen Sommer, da war ich im Kloster in Bernried und da sagte diese verantwortliche Schwester, ja, wir machen auf jeden Fall mit Kelchkommunion.
Ach, so heißt das, Kelchkommunion.
Genau.
Okay.
Und hat dann gleich gesagt, also wir brauchen besonders großen Kelch, das waren 20 Leute, das ist doch ein bisschen viel, und habe dann schon in den großen Kelch nur halb voll gemacht. Und als ich dann zur Kommunion rumgegangen bin, es wollten gar nicht alle die Kelchkommunion kriegen, dann stand ich da mit einem halbvollen Kelch und musste ex und hopp. Das ist der Horror für einen Priester. Ne? Und dann bin ich natürlich ganz würdig zu genau dieser Schwester gegangen und so jetzt konnte sie einen kräftigen Schluck nehmen. Und solche Situationen sind einfach irgendwie schwierig. Also sei es, wenn es zu wenig ist, dann gucken die an, ja, wieso jetzt für mich nicht. Und sei es, wenn es zu viel ist, dann ist auch problematisch. Und so hat es eben rein logistische Gründe. Obwohl für Jesus, es ist ja so, Kelchkommunion ist nicht mehr oder nicht was Zusätzliches, was nicht schon in der Kommunion mit dem Leib Christi da wäre. Da ist ja schon Jesus ganz, da ist er nicht die Hälfte oder so, sondern ist er schon ganz. Es sind nur zweierlei Gestalten, zweierlei Formen dieser Kommunion. Und in jeder, ich habe auch schon erlebt, eine Messe hier in der Rosenkranz-Basilika, die haben dann irgendwie vergessen, oder keine Ahnung, waren nicht ortskundig, die haben vergessen, dann ihre Hostie zu Beginn einzulegen in diese Schale. Ne? Was so das Maß.
Das ist eine Neuerung, die es in meiner Jugend auch nicht gab.
Oder? Genau, seit dem Konzil gibt es das.
Ach
so. So, und dann sind eben verschiedene von den Seiteneingängen raus und sind nicht hinten rein, wo dieser Dinge waren so. Und dann am Ende bei der Kommunion fehlten Hostien. Ne? Aber die Kelche waren noch da. Und dann musste der Pfarrer sagen, also wer noch nicht kommunizieren konnte, kriegt die Kelchkommunion, die ist auch gültig, auch alles da und so. Und dann, also da war es genau wieder umgekehrt. Zu viel im Kelch, zu wenig in der Hostienschale. Und um dem Ganzen zu begegnen, macht man es der Einfachheit halber nur mit Hostien. Was übrig bleibt, wird im Tabernakel aufbewahrt. Wenn es nicht reicht, holt man es aus dem Tabernakel raus, dass es immer passt und stimmt. Also von daher ist es nur dem, hat es praktische Gründe, keine theologischen.
Gut, da war ich aber sehr blöd.
Ja. Und jeder kann entscheiden, ob er an der Kirchkommunion teilhaben möchte.
Aber wenn das einer, ist Wein mit Alkohol, oder?
Ja, natürlich. Ja. Traubensaft ist nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt, wenn der Pfarrer alkoholkrank ist. Sonst ist es nicht genehmigt.
Aber bei den Protestanten ist es kein Alkohol, ne?
Doch.
Ich dachte auch, nicht echten Wein drin. Mhm. Ah, okay. Ich dachte, es wäre irgendwie nur Wasser. Also ich dachte, wir hätten kein Wein.
Nein. Also das muss so sein, ja.
Aber was Sie sagen wollten, falls man Kelchkommunion
nicht möchte, sei es, weil man selber, was weiß ich, Schnupfen oder sonst wie gesundheitlich beeinträchtigt ist, dass man sagt, nee, ich möchte niemanden anstecken. Oder wenn jemand sagt, was, ich bin jetzt der 125. in der Reihe, kriege ich auch nicht so ganz über die Lippen, dann darf er das auch so machen, wie er möchte. Also es ist kein Zwang. Und von daher ist die Kommunion mit den Hostien ist für alle im Wesentlichen eine akzeptable, unproblematische Form. Ne? Also zumal es eben in der katholischen Kirche auch Massengottesdienste gibt, so in Fußballstadien oder so, da kommt man mit dem Kirch nicht rum. Also, oder wenn der Papst am Petersplatz damit 200.000 Messe feiert. Also, wir müssen eine Lastwagen voll Weine anschleppen und vor den Altar sagen, so, jetzt Blut Christi oder so. Das funktioniert auch nicht, das geht nicht. Von daher. Ja? Wieder alle Fragen geklärt? Super.
Ja, wir wissen ja unter Umständen gar nicht, welche Fragen wir fragen sollen. Also, wir haben das Gefühl, dass wir alles wissen, was auf uns zukommt, oder?
Soweit.
Okay.
Ach, dann sind Sie schon Propheten.
Wir glauben.
Ja, okay.
Ich hoffe, das wissen, das
also, okay.
Wir nachher sehen.
Man kann wissen, was die Abläufe sind der Feierlichkeiten und so. Aber was der liebe Gott mit Ihnen noch alles vorhat, das
ist. Ja, nee, so war es, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, okay, gut.
Nur die Abläufe wissen.
Gut, okay.
Machen wir denn eine Probe von vornherein, wo wir das sprechen, wenn Sie sagen, Abläufe? Haben wir gemacht bei unserem.
Können wir machen, ja.
Ich war nicht da. Mit dem Paten oder ohne? Oder,
also der hat der Paten muss nur hinterherlaufen.
Ja.
Sie gehen voraus und er hinterher.
Ach so, okay. Ist gut. Genau, man macht das zusammen, man geht
zusammen nach vorne zum Bischof her. Also
dann kommt mein Partner mit
nach vorne. Ja.
Im Moment. Und
genau. Okay. Und Sie sind für den 7. Januar fest entschlossen. Wunderbar.
Ja.
Super.
Also Abendmesse oder die?
Nee, 10 Uhr. Morgens. 10 Uhr morgens. Okay, ja.
7 Uhr.
10 Uhr. 7. Januar, 10 Uhr.
Und er wird getauft und gefärbt.
Er wird getauft und Sie werden gefirmt. Und?
Die werden zum Teil auch getauft, oder?
Die Frau Majewski, die konvertiert, die wird nur gefirmt. Und die beiden, die werden getauft. Aber ich glaube, denen passiert es noch nicht so. Also die sind noch ein bisschen entspannter, brauchen noch ein bisschen Zeit. Wissen noch nicht so viel. Die waren ja erst 3-4 Mal da und sie sind ja schon länger auf dem Weg. Ja?
Okay. Das waren die Sakramente, die wir letztes Mal gemacht haben.
Genau. Das letzte Mal im Schnelldurchgang und heute noch ein bisschen mehr ins Praktische rein. Und ich hatte mir vorgenommen, dass wir heute über das Sakrament der Eucharistie uns nochmal einen Gedanken machen. Denn das ist ja etwas, was das Sakrament ist, was man am häufigsten empfängt. Die Taufe nur einmal, Priesterweihe nur einmal, Ehe nur einmal, Firmung nur einmal.
Salbung fehlt.
Die Weihe auch, ja, genau. Krankensalbung kann man öfter. Genau, jedes Mal, wenn Sie ein bisschen merken, Moment, jetzt.
Die Versöhnung jeden Tag.
Die Versöhnung können Sie jeden Tag haben, die Eucharistie jeden Tag.
Oder mehrfach täglich.
Naja, einmal reicht schon. Einmal gründlich.
Ja.
Aber es, ich weiß nicht mehr, welcher Papst, der hat täglich gebeichtet. Ich glaube, der Johannes Paul sehr häufig und sein Vorgänger Johannes der 23. Einer von diesen Päpsten, der hat, glaube ich, täglich gebeichtet. Naja, kann man sich fragen, was hat er für schwere Sünden, dass er da täglich zur Beichte muss, aber es gibt auch dieses Wort in der Schrift, selbst der Gerechteste sündigt am Tag 7-mal. Also wir sind so locker drauf, dass es immer wieder schief gehen kann, egal was wir machen. Einmal ist sich in der Stimmlage vergriffen, kann schon jemand verletzen. Und einmal jemand vergessen, kann auch jemand verletzen. Und so gibt es ständig. Einmal nicht dran denken, dass jemand mich braucht oder
naja, vielleicht hat er auch
Erwartungen hat.
Das Gefühl, dass er verantwortlich ist. Alles, was in der Kirche geschieht.
Genau. Es ist ja immer für so einen Papst, und nicht nur für einen Papst, sondern für alle bis runter zum Letztgetauften, immer die Frage, was muss ich tun und was muss Gott tun? Was überlässt er mir? Meine Hausaufgaben, die macht er nicht. Und umgekehrt, das, was er machen möchte, schaffe ich nicht. Ne? Nun, das zu unterscheiden, das ist immer das Problem. Ne? Denn man kann es sich natürlich bequem machen. Ja, der liebe Gott wird es schon machen. Dann kann ich mich zurücklegen. Funktioniert nicht. Ne? Also zur Eucharistie, haben wir gesagt. Ich habe da ein schönes Büchlein mitgebracht. Es heißt In Brot und Wein, die Eucharistie, Sakrament der Gemeinschaft. Es ist vermutlich über kaum ein anderes Sakrament so viel geschrieben worden wie über die Eucharistie und auch so viel Unterschiedliches. Also allein, wenn man bedenkt, zwischen den Kirchen der Reformation und der katholischen Kirche, da gehen ja die Bandbreiten ganz weit auseinander. Ne? Da gibt es auch innerhalb der evangelischen Kirchen theologische Ansätze, die sind halb dran, drei Viertel, nur ein bisschen. Also das Spektrum der Nähe zum katholischen Verständnis ist schier unerschöpflich. Also wenn man davon ausgeht, dass im Ökumenischen Weltkirchenrat in Genf 348 verschiedene Kirchen sind, evangelische. Und wenn man weiß, dass es gar nicht alle sind, denn allein in Südkorea gibt es 370. Deswegen habe ich auch gesagt, hier beim Reformationstag in der evangelischen Kirche, das Wort katholisch meint allumfassend, das heißt, alle haben irgendwie Platz unter dem Schirm der Kirche. Es gibt Gruppierungen, die haben unterschiedlichste Arten, Spiritualitäten, Gemeinschaftsformen, Theologien und alles. Also allein, wenn man das theologische Spektrum von ganz links, die Befreiungstheologie, bis ganz rechts, die Traditionalisten, alle haben irgendwie Platz. Ne? Und in der evangelischen Kirche muss, wenn einer da nicht reinpasst, dann passt er nicht rein, dann muss er eine eigene Kirche gründen. Und so gibt es eben diese ganze Fragmentierung. Und in der katholischen, da, solange einer einigermaßen auf dem Fundament der Bibel steht und den Papst als den führenden Diener der Kirche ansieht, passt schon. Und theologisch muss dann, kommt auch sozusagen, ist es im Wesentlichen das Sakramentenverständnis, was stimmig sein muss. Aber
ich habe eine Frage. Mhm. Martin Luther, wie sehr war er von seinem theologischen Verständnis noch in dem katholischen Verständnis, oder hat er da auch eben schon was verändert bei den Sakramenten? Bei der Eucharistie.
Also Luther war ja zutiefst katholisch.
Ja.
Und im Lauf seines eigenen Lebens hat sich da so manches verändert. Also er hat ja noch als katholischer Universitätsprofessor katholische Theologie gelehrt, ne? Nur später, als er dann gemerkt hat, als sozusagen ausgeschlossen worden ist und dann geheiratet hat und dann den Eindruck hatte, also hier regelt die Kirche etwas mit dem damaligen Verständnis von Ehe, was so nicht in der Schrift steht, so. Und er mit seiner eigenen ehelichen Erfahrung kam dann zu dem Schluss, also Ehe ist ein weltlich Ding. Das ist so das bekannte Wort von ihm. Also das ist ein Vertrag zwischen Mann und Frau, um Kinder zu kriegen, um im Alter nicht allein zu sein und um sich zu ergänzen. Aber im Himmel ist man sowieso nicht verheiratet, also es ist ein weltlich Ding. Sagt Jesus auch, im Himmel ist niemand mehr verheiratet. Ne? Also von daher hat Martin ein bisschen im Himmel vorgegriffen und gesagt, okay, dann ist es hier auch nicht so ganz so heilig, wie es die katholische Kirche meint und alles sowas. Ne? Und von dieser Unauflöslichkeit war dann Luther auch nicht mehr so ganz überzeugt, weil er gesehen hat, so dieser Satz, auf dem die katholische Kirche die Unauflöslichkeit der Ehe begründet, wo es in der Schrift heißt, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, kann man natürlich gleich die Frage hinterher schieben, ja Moment, hat jetzt diese beiden Gott verbunden oder war das Bauchgefühl oder haben sie sich einfach nur verliebt, gerade mal in jungen Jahren, oder haben sie ihre Ehe geplant, weil das Fürstenhaus und das andere Fürstenhaus zusammen haben so eine böse Macht gehabt und haben deswegen geheiratet. Also solche Geschichten gab es eben jede Menge und deswegen kam der Luther zu dem Ergebnis, Moment, das so verbindet Gott nicht. So, nach diesen Macht- und wirtschaftlichen Verknüpfungen und so, das kann es nicht sein. Und aus seiner Beobachtung war es gar nicht so abwegig, so zu denken. Und auch heute sagt die Kirche, gut, die Ehe bleibt unauflöslich, was aber nicht heißt, dass wenn die beiden sich nicht mehr vertragen und nur noch streiten, dass man nicht sich trennen kann. Ne? Bedeutet eben, die leben halt dann getrennt, die Ehe bleibt aber als Getrennte, eine neue Ehe oder eine Zweitehe geht halt dann nicht, weil die Verbindung, die Gott geschaffen hat, von Anfang an da ist.
Und sein Verständnis wegen der Eucharistie? Aber.
Ja, ich kenne jetzt die Lutherschriften zu wenig, um da wirklich qualifiziert was sagen zu können. In der evangelischen Theologie, so viel eben ich weiß, wird gelehrt und gesagt, es gibt keine Verwandlung, sondern das ist ein Zeichen der Gegenwart im Zeitpunkt des Empfangs. So, wenn die Kommunion oder das Abendmahlfeier vorbei ist, nur dann wird es wieder in den Sakristeischrank geräumt, als wäre nichts gewesen. Vielleicht in einem speziellen Karton, der andere Farbe hat oder jedenfalls nicht wie bei uns, das ist in einem gesonderten Tabernakel, der dann auch zur Anbetung benutzt wird und zum zur Bevorratung von Hostien, die man für Krankenkommunion braucht und so weiter. Also Krankenkommunion gibt es überhaupt nicht bei der Evangelischen. Mhm. Da wird ja nur bei der Abendmahlsfeier die Kommunion gereicht. Nicht, dass man die nach Hause bringt, so wie es bei den ersten Christen absolut üblich war. Ne? So, das ist eben verloren gegangen in der evangelischen Kirche. Ne?
Also weil die Liturgie und so ist noch eigentlich...
Ja, die verwenden weitgehend die gleichen Passagen wie in der katholischen Liturgie auch.
Ne? Also ursprünglich, heutzutage ist natürlich vieles modernisiert.
Aber die Einsetzungsworte, die Jesus im Abendmahlsaal gesprochen hat, gibt es auch in der evangelischen Kirche, nur sie werden anders verstanden.
Ja.
Und deswegen, weil mir selber hat mal eine Pastorin gesagt, also Verwandlung, nein, kann ich nicht dran glauben. Ne? Das ist halt ein Zeichen. Aber nicht wie für uns, das ist wirklich der wahre Leib Christi ist. Denn Jesus hat er nicht bei den Einsetzungsworten gesagt, also das ist mein Leib, wenn er ist, sondern das ist, ne? Bedingungslos und uneingeschränkt. Dieses ist an keine Kondition gebunden und auch nicht an eine Zeit, später ist es nicht mehr, sondern es ist. Mhm. Und daran hält halt die katholische Kirche fest und die evangelische nicht. Mhm. Und von daher...
das ist ein großer Unterschied.
Ja, natürlich, das macht schon. Ne? Und deswegen tut sich natürlich die katholische Kirche schwer, jemanden die Kommunion zu reichen, der das nicht so glaubt oder nicht glauben kann oder nicht so
versteht.
Ja, also da kommt es dann ziemlich nah ran an das, was der Paulus sagt. Man darf die Heilige Kommunion nicht unwürdig empfangen. Also wenn man es nicht glaubt, was da ist, dann ist man nicht würdig, dass man sie empfängt. Ne? Und wer sie unwürdig empfängt, der isst und trinkt sich das Gericht, schreibt der Paulus. Mhm. Schweres Wort. Ne? Also von daher, wobei wir auch wissen, am Fernsehen hat die ganze Welt gesehen, der Frère Rocher, der nicht katholisch war, hat am Petersplatz bei einer Messe vom Papst die Heilige Kommunion gekriegt. Ne? Und alle wussten, der hat das katholische Verständnis davon, auch wenn er evangelisch war. Und das wusste der Papst und deswegen konnte er ihm die Kommunion geben. Also wenn es der Priester weiß und vorher mit ihm gesprochen hat und als ich da bei dieser Messe heute im Sommer bei dieser sagenhaften, wusste ich auch, zwei sind evangelisch und ich habe noch versucht, vorher mit ihnen zu sprechen, um zu kapieren, wie ist es denn? Kann ich oder kann ich nicht? Oder wollen die oder wollen sie nicht? Und die haben dann auch nicht das Gespräch gesucht und auch die Kommunion nicht mehr gewollt, als ich so deutlich zu machen versucht habe, was die Heilige Kommunion für uns ist. Wenn dann einer sagt, nee, also, oder wie diese Pastorin sagt, nee, daran glaube ich nicht, muss ich sagen, schwer. Also wenn einer nicht glaubt, schließt er sich selber aus. Das ist, aus der katholischen Kirche wird man nicht automatisch so ohne weiteres ausgeschlossen, sondern jeder mit dem, was er glaubt oder tut, schließt sich aus der Gemeinschaft aus. Also die katholische Kirche ist keine Exklusivversammlung, sondern eine offene. Für alle, die glauben wollen und glauben können, sind herzlich willkommen. Und wer da sagt, nö, das möchte ich oder kann ich oder keine Ahnung wie, dann muss man daran arbeiten, dass er ein Teil der Glaubensgemeinschaft ist. Ich habe mich ja was Fürchterliches erdreistert da bei dieser Messe im Urlaub, wo ich war, wo ich dann gesagt habe, also man nennt es Interkommunion, wenn man so wie in anderen Kirchen zur Kommunion geht. Interkommunion sollte nicht sowas sein wie zu einer Hochzeit zu gehen, zum Tisch, wo der Rosinenkuchen ist, sich die Rosinen rauspucken und wieder verschwinden. Ne? Aber nicht mitfeiern, nicht Teil der Gemeinschaft sein, sondern nur den Rosinenkuchen oder die Hochzeitstorte sich schnappen und weg, weil die so gut ist oder weil ich mir davon, weiß nicht was, erwarte. Und wenn man nicht Teil der Gemeinschaft sein möchte, dann kann man nicht jemandem ein Stück Kuchen anbieten, der nur mal kurz kommt Kuchen und wieder verschwindet. Also das passt einfach nicht in so eine Hochzeitsgesellschaft. Und so kann man das vergleichen mit einer Messe, wenn einer nur die Kommunion möchte, ohne an der Glaubensgemeinschaft, an der Kirchengemeinschaft, an der Jüngergemeinschaft teilhaben möchte, mit allen möglichen Facetten. Schwierig. Ne? Und deswegen möchte ich jedem helfen, dass er ja, vom Herzen her da irgendwie Zugang kriegt und Anteil nehmen kann und sich als Teil der Gemeinschaft fühlt.
Durch, was hier ist das dritte Sakrament, was man in der Taufe, der Taufe bekommt.
Genau. Mhm. Also Sie haben das große Los am 7. Januar. Alle drei.
Ja, gibt auch noch ein Buch zu euch als die.
Super. Ja, und zwar nach katholischem Verständnis ist eben die Gemeinschaft nicht nur mit Jesus in der Eucharistie, sondern es ist das Sakrament der Gemeinschaft mit allen. Also Jesus unter uns teilt sich mit in der Eucharistie. Also er ist nicht so mein Jesus, den habe ich jetzt, sondern das Verständnis ist, ich habe Teil an diesem Jesus in der Mitte der Gemeinschaft der Glaubenden, zu dem ich mein Ja sage, zu dem ich mein Leben einbringen möchte. Also Eucharistie ist nicht, ich kriege was, ich konsumiere etwas, sondern ich lasse mich konsumieren von Jesus, von der Gemeinschaft. Also mein Leben konsumiert sich in der Gemeinschaft. Es ist eine Wechselwirkung. Und wenn diese Wechselwirkung nicht da ist, wenn es eine Einbahnstraße ist, ich hole mir die Kommunion und tschüss, dann ist es nicht. Das Verständnis und die Wirkung, die Jesus möchte. Also es ist ein Sakrament der Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft nicht dadurch entsteht, durch die Eucharistie, dann stimmt was nicht. Und dazu wollte ich aus diesem Buch was vorlesen. Ist zu warm hierin? Das macht mich. Das ist nur mein Kreislauf gerade in.
Aber Sie können sich auch mal ein Beispiel vorstellen.
Okay. Gut. Also darin wird beschrieben, die eine Wirkung der Eucharistie ist die Einheit mit Jesus, die Einheit mit Gott, mit dem, der in mir mich eins werden lässt mit dem Göttlichen. Und die zweite wunderbare Wirkung der Eucharistie, sie führt nicht nur in den Einzelnen zu diesen außerordentlich göttlichen Folgen. Wir haben sie als Sakrament der Einheit bezeichnet, sondern auch sie bewirkt die Einheit unter vielen. Das ist leicht zu verstehen. Wenn zwei einem Dritten gleich sind, nämlich Christus, dann sind sie auch untereinander ähnlich. Die Eucharistie bringt also, und das ist etwas Wunderbares, die geschwisterliche Gemeinschaft hervor. Wenn die Menschheit diese Tatsache ernst nehmen würde, hätte das unabsehbare Folgen, ein Leben mit der Prägung des Himmels. Wenn die Eucharistie uns untereinander eins macht, ergibt sich von selbst, dass wir einander als Brüder und Schwestern behandeln. Die Eucharistie bringt die Familie der Kinder Gottes hervor, macht uns zu Brüdern und Schwestern Jesu und zu Brüdern und Schwestern untereinander. Bereits in der natürlichen Familie gibt es Verhaltensweisen, die die Welt verändern können, wenn sie aus dem Glauben heraus und auf breiter Ebene Anwendung finden. In der Familie ist alles gemeinsam, Leben, Haus, Möbel und so weiter. Eine gute Familie hat eine warme Atmosphäre. Einer kennt die Situation des anderen, weil man sich einander mitteilt. Glieder einer wahren Familie bringen in die Welt die Wärme des häuslichen Herdes. Wer aus einer gesunden Familie kommt, kann der Gesellschaft sehr von Nutzen sein. Eine Familie kann sich glücklich schätzen, wenn es ihr möglich ist, sich um den Tisch zu versammeln, gemeinsam zu singen oder zu beten. Wenn nun die Familie eines der schönsten Werke des Schöpfers ist, wie wird dann erst die Familie der Kinder Gottes sein? Im Orient legte man großen Wert auf das Mahl. Beim letzten Abendmahl genügte es Jesus nicht, seine engsten Freunde nur um sich zu haben. Er reichte ihnen seinen Kelch und brach sein Brot, um es ihnen auszuteilen. Ein Zeichen, dass er den Seinen noch enger an sich ziehen wollte, um sie sozusagen mit seiner Person zu vereinigen. Die Handauflegungen Jesu sind äußere Zeichen der Eucharistie, als Sakrament der Einheit. Indem er die Christen durch die Eucharistie mit sich selbst und untereinander in einen einzigen Leib eint, dem Seinen, gibt er der Kirche das Leben in ihrem tiefsten Sinn, in ihrem tiefsten Sein, als Leib Christi, als brüderliche Gemeinschaft, Einheit, Leben, Gemeinschaft mit Gott. Also die Eucharistie macht die Kirche gegenwärtig, wo Menschen sich versammeln, um am eucharistischen Mahl teilzunehmen. Dort ist nicht nur ein Teil, sondern die ganze Kirche. Der ganze Leib Christi ist an einem bestimmten Ort gegenwärtig, wie wir einen Paulusbrief entnehmen, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Die Eucharistie. Durch die Eucharistie sind alle Glieder des Leibes Christi präsent, über Entfernungen und Tod hinaus. Raum und Zeit sind in dem dort gegenwärtigen, verherrlichten Christus überwunden. In dem Konzilsdokument Lumen Gentium heißt es, bei der Feier des eucharistischen Opfers sind wir also sicherlich dem Kult der himmlischen Kirche innigst verbunden. Also die Eucharistie ist nicht nur, wenn man von diesem Lumen Gentius Text ausgeht, nicht nur wir feiern jetzt in unserer Kirche was, sondern es zieht sich so durch den ganzen Aufbau der Eucharistiefeier hindurch, dass wir Anteil haben, dass wir einstimmen in den ewigen Lobgesang der Engel, die ewig heilig singen, und dass wir die ganze Welt vor Gott bringen in der Gabenbereitung und dass alles verwandelt wird, weil Gott unser Leben verwandeln möchte in sein Leben. Wir brauchen halt hier noch ein bisschen Zeit auf der Welt, aber am Ende soll es göttliches Leben sein, was uns leben lässt. Da kann man gar nicht oft und tief genug drüber nachdenken, was es bedeutet, verwandelt zu werden. Denn die größere Verwandlung ist nicht für Jesus, also ein Stück Brot in sein Leib zu verwandeln. Ein Wort genügt, ne? Aber einen Menschen in ein Kind Gottes zu verwandeln, da braucht es ein ganzes Leben lang dazu, ne? Da genügt nicht nur ein Wort. Okay, ich kann mir es in diesem Moment vornehmen und kann das bewusst machen. Gott liebt mich, ich bin sein Geschöpf, er möchte eins mit mir sein. Aber das halte ich nicht länger als 3 Sekunden durch, ne? Dann geht's Leben in anderen Ebenen weiter und so weiter. Und deswegen ist diese Worte Eucharistiefeier ist der Moment, wo man sich konzentriert, Gott möchte mein Leben verwandeln. Das ist fantastisch. Und so wie unser Leben verwandelt wird in göttliches, so sagen die Theologen, sind wir nach dem Tod, unser toter Leib, verwandelt, weil er wieder eins wird mit der Erde, sind wir Eucharistie für die Schöpfung. Da zünden dann alle Sicherungen raus.
Nee, wenn man schon daran glaubt, dass der Mensch ein Kind, ein Gott, ein Teil Gottes oder ein Kind Gottes ist, was wird denn dann noch verwandelt? Also, aber nee, was passt mit der Wandlung, oder?
Also
alle Menschen sind Kinder, nicht. Ich sehe in Menschen Kinder Gottes.
Ja. Gut. Beispiel. Ich hole jetzt ein Stück Brot oder Leibbrot. Stellen her. und sagt, das ist Lebensmittel. Also, mittels dieses Brotes leben wir. Solange wir das nicht essen, solange wir das nicht verdauen und in unseren Organismus einbauen, ist es kein Lebensmittel, bleibt das Brot vom Bäcker. So. Und erst wenn es verwandelt wird, in den ganzen Prozess der Umwandlung, der des ganzen Zellapparates, des Stoffwechsels, erst dann wird es unser Leben, ist dieses Brot unser Lebensmittel. Sonst bleibt es Körner, Teig, gebackener. Aber nicht Lebensmittel, solange wir es nicht essen. Und von daher unsere Umwandlung, natürlich sind wir von der Seele her geschaffen als Kinder Gottes, aber das muss konkret werden, das muss im Leben umgeformt werden, das muss.
Ja, das ist ja dann unser Part. Was macht ihr euch? Die
hilft uns dabei. Also natürlich können wir vegetieren. Ja? Den biologischen Stoffwechsel ankurbeln, alles okay. Aber das ist dann noch nicht göttliches Leben. Göttliches Leben ist nicht, Menschen vegetieren zu lassen, sondern in der Liebe neues Leben, neue Schöpfung zu sein, in der Liebe etwas hervorzubringen, was nicht nur Stoffwechsel ist, sondern was Reich Gottes ist.
Was macht ihr euch die?
Ja, genau das. Also Frieden zum Beispiel, Liebe, Schönheit, Harmonie. Sie können jetzt das ganze Wörterbuch der schönen Begriffe aufzählen, sind keine Produkte des biologischen Stoffwechsels, sondern da gehört Geist dazu. Mhm. Und genau diesen Geist gibt uns Gott, damit die Liebe unser Leben verwandelt, dass unser Leben Harmonie wird und ansteckend und vervielfacht und Lebensverschönerung und weiß nicht was alles, Leben fortpflanzt, nicht nur im biologischen, sondern im seelischen Sinn, dass unser Leben weitergeht. Den Glauben weiterzugeben, ist kein biologischer Prozess, das ist ein Prozess der Liebe.
Ich kann es nicht in Verbindung mit dem Brot jetzt bringen, also mit dem gewandelten Brot.
Ja, weil das gewandelte Brot uns verwandelt und unser Denken verwandelt und unser Sein, unser Selbstverständnis. Ich stehe am Morgen nicht auf und sage, ich muss jetzt heute 2000 Kalorien essen, damit ich abends wieder gesund ins Bett falle. Ich stehe am Morgen auf und frage mich, was möchte Gott heute von mir? Was möchte er durch mich machen? Wie möchte er meinen Tag verwandeln, dass es der heutige, der schönste Tag wird? Mein Bester heute. Und so ist morgen wieder mein Bester. Und so ist jeder Tag der Beste, weil ihn Gott macht. Und da muss man... bitte?
Entschuldigung, vielleicht wächst es noch. Vielleicht musst du erstmal den einen Schritt gehen und dann, dass du das mal spürst und dann kommst du an den nächsten. Dass du dann mal eintauchst und dass es dann wächst. Ich glaube, das wächst in dem durch
Erfahrung.
Und dann kommst du, ich glaube, dann mit der Taufe einhergehen, gehst du in einen anderen Bereich und fühlst du das irgendwann. Ich glaube, irgendwann kommst du von selbst dahin und musst es spüren.
Und wir erfahren, dass Gott bei uns am Werk ist.
Genau. Verändert sich.
Und das ist Leben.
Ich meine das ja andersherum, wenn man das schon spürt.
Verändert sich.
Vielleicht sind sie schon weiter, als sie den Eindruck haben und fassen es nun noch nicht so in Worte oder können es noch nicht so differenzieren, was hat sie jetzt vorher, was hat sie nachher getan.
Aber das mit dem, vielleicht mit dem, aber mit dem Heiligen Geist hat es nichts zu tun.
Natürlich.
Doch.
Ja, klar. Immer.
Und
nichts geht ohne. Also, gut, dass Sie das so sagen mit dem Heiligen Geist. Die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes ist das Komplizierteste, was sich je ein Religionsgründer ausgedacht hat. Aber es ist auch das Allergenialste. Und das Problem dabei ist, in das man sehr schnell tappen kann, selbst hochgelehrte Katholiken oder andere Christen, die größte Gefahr ist, daraus einen Drei-Gott-Glauben zu machen. Und ich merke bei den liturgischen Texten, wie immer wieder genau an dieser Klippe vorbeigeschrammt wird. Also so nach dem Motto, der Sohn tritt für uns beim Vater ein. Da stellen bei mir alle Nackenhaare. Steht im Messbuch so. Ne? Hat irgendein Theologe mal so verfasst und alle haben es nachgebetet. Und nach meinem Empfinden kommt da der typische Dreigottglaube raus. Ne? Wenn der Vater und der Sohn eins ist, dann muss doch nicht der Sohn beim Vater eintreten. Da ist er doch selber genau in der Mentalität, im Denken des Vaters drin, dann muss er nicht mehr zweierlei sein irgendwie. Ne? Also von daher, es ist extrem kompliziert und man darf da bloß nicht zu lange drüber nachdenken, sonst platzt einem der Kopf. Aber nur um zu sagen, der Heilige Geist ist immer dabei. Und immer wenn es handgreiflich wird, ist Jesus immer dabei, weil er handgreiflich war mit uns. Und immer wenn es um die Liebe geht, ist der Vater dabei, der in den anderen beiden auch zum Ausdruck kommt. Also die beiden sind, die drei sind eins, jeder mit seiner Charakteristik, aber sie sind eins.
Und damit wird man Einheit mit Gott, mit dieser Dreifaltigkeit, deswegen.
Genau. Ja. Manchmal tut man sich leichter, zu Jesus zu beten. Manchmal möchte ich zum Heiligen Geist beten. Und manchmal denke ich mir, wie gut, dass ich einen Vater habe, der für mich sorgt und mein Leben so genial ausgedacht hat. Und es sind einfach unterschiedliche Zugänge je nach Lebenssituation. Und das haben andere nicht, das haben die Moslems nicht. Da gibt es keinen Sohn von Allah, der die Menschen geheilt und von Toten auferweckt hätte oder sonst was gesagt hätte. Alles, was im Koran steht, haben irgendwelche Muftis da aufgeschrieben.
Und der Mohammed, was hat der?
Der konnte nicht mehr schreiben. Der war Analphabet. Der hat irgendeinen Schreiber was diktiert und der Schreiber, der hat nur die Konsonanten aufgeschrieben, nicht die Vokale. Also konnte man mit den Konsonanten spielen und Worte draus basteln, die gar nicht gesagt worden sind. Bis dann irgendein so ein Obermufti ein paar hundert Jahre später hergegangen ist und hat gesagt, jetzt machen wir den Text mal vernünftig und basteln dort die Vokale rein, wo sie Sinn ergeben, dass man nicht nur schreibt, sondern richtige Wörter, wie man sie auch sagt. Und das war dann die Reform des Korans vor weiß nicht wie vielen Jahren.
Heute Abend erzähle ich dir den Witz vom Heiligen Geist.
Dann welchen? Der?
Den kennt ja
jeder. Achso, okay.
Tun mal ausstellen.
Warum wir Jesus und der Heilige Geist in den Urlaub fahren wollen. Denn der ist bekannt, oder?
Ja. Nee, und dann erzählen Sie.
Also die drei wollen in den Urlaub fahren. Und da kommen sie erst auf die Idee, nach Jerusalem zu fahren. Und dann sagt der Jesus, verdammt, da habe ich so schlechte Erinnerungen dran, da möchte ich nicht hin. Nächste Idee war, nach Lourdes zu fahren, nach Südfrankreich. Da sagt die Maria, verdammt, also da bin ich so oft. Möchte ich auch nicht. Da sagen sie, Mensch, dann fahren wir nach Rom. Da sagt der Heilige Geist, fantastisch, da war ich noch nie.
Oh, ja. Super, wie schön.
Verwandlung, das ist das Grundthema von Eucharistie und fast bei jeder Messe kommt immer wieder der Gedanke, bevor ich zur Kommunionauszahlung gehe, oh Jesus, bitte, so jetzt verwandel mal diese Leute so, wie du sie haben möchtest. Es funktioniert. Ich sehe es nur nicht. Nicht gleich, nicht immer. Aber es passiert was.
Kann man es auch ein bisschen als Reinigung sehen, also dieses Reinigungsritual, also eine geistliche Reinigung, die, weil das so ein bisschen vielleicht so eine Vorstufe von einer Verwandlung sein könnte, dass man sich frei, dass man frei wird, um diese Verwandlung aufzunehmen irgendwie.
Ich verstehe schon, ja. Also es ist ja Das hat auch eine ganz, ganz alte Tradition im Judentum und auch in anderen archaischen, antiken Religionen. Das Bewusstsein des Menschen, er hat an vielem Schuld und er hat sich schuldig gemacht und er kann gar nicht Gott entgegentreten vor lauter seiner Missetaten. Und deswegen mussten bei den Juden damals die hohen Priester erstmal ein Reinigungsopfer für sich selber darbringen, damit sie überhaupt dem lieben Gott in die Augen schauen konnten. Und dann konnten sie das Reinigungsopfer des Volkes zelebrieren. So, bei jeder heiligen Messe gibt es am Anfang den sogenannten Bußakt, wo also davon ausgegangen wird, wir kommen mit unserem ganzen gelungenen und misslungenen Alltag vor Gott, mit allem, was uns bedrückt, bedrängt und kaputt gegangen ist unterwegs und alles sowas, und legen es Gott hin, dass er das, was zwischen uns Menschen und zwischen uns und ihm steht, dass er das wegnimmt. So, und das ist, damit beginnt ja, die Eucharistiefeier. So, und da gibt es drei verschiedene Formen im Wesentlichen dieses Bußaktes, und eine dieser Formen ist: Ich bekenne Gott viel gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch die große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, und dann kommt die Vergebungsbitte. Das ist so die deutlichste dieser Formen, und die weniger deutlichste ist das Kyrie, wo man einfach nur sagt: Herr, erbarme dich. So. Mit diesem Bußakt, den man natürlich möglichst bewusst, und eigentlich gehört dazu immer so ein Moment der Stille, wo man in sich geht und sich bewusst wird vor Gott, mit diesem Bußakt zusammen mit der gesamten Feier geht die Kirche, lehrt die Kirche, also da werden mit jeder Eucharistiefeier alle sogenannten lässlichen Sünden, also die leichten Verfehlungen, werden da vergeben. Die schweren muss man beichten, da muss man die Absolution sich einholen, weil man einfach vor der Kirche und vor Gott deutlich machen muss: Nein, das tut mir leid, da braucht es Wiedergutmachen, aber alle anderen Kleinkram ist mit der Messe vergeben. Das ist sehr befreiend, ne? Also, und da gab es dann eben auch in der Vergangenheit so ganz große Skrupulanten, die sagten, und auch zum Teil wird es in Polen noch so gelehrt, man darf nur zur Kommunion gehen, wenn man vorher beim Beichten war. Also das ist jetzt nicht mehr die aktuelle katholische Theologie, sondern da ist eben mit dem Bußakt die Vergebung verbunden. Von daher sage ich am Ende der Messe immer: Nicht geht hin in Frieden, so nach dem Motto, so jetzt seid ihr zufrieden, jetzt ist alles wieder gut. Sondern ich gehe und ich sage: Geht und bringt den Frieden. Ihr habt einen Auftrag, ihr habt jetzt die Power, ihr habt die Beziehung zu Gott, ihr könnt was machen aus eurem Leben, und ihr habt einen Auftrag in der Welt, Frieden zu bringen, denn mit dem Frieden kommt Gott. Ohne Frieden gibt es keinen Gott, der erfahren werden kann. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich diesen Auftragsgedanken, der eigentlich im italienischen Text, was heißt ite missa est, das heißt geht, jetzt ist Sendung, das haben dann die Deutschen übersetzt mit geht hin in Frieden. Da kommt nichts mehr von Sendung vor. Ne? Und deswegen möchte ich diesen Sendungsgedanken mir noch so
akzentuieren. Jetzt im italienischen geht, jetzt ist Sendung.
Ja, ite missa est. Geht, Sendung ist wirklich so.
Mhm. Okay.
Und diese Sendung ist ein so offener Begriff, dann hat man dann eben versucht, deutlicher zu formulieren: Bringt den Frieden, oder geht als Gesandte. Auch das wäre eine denkbare Übersetzungsform. Also wir sind Gesandte. Apostel heißt Gesandte. Also wir sind nach der Messe Apostel für die Welt. Das ist fantastisch. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Darf ich noch was fragen?
Ja, immer.
Die Messe. ob Sie das mit dem Weihwasser erklären können.
Genau. In der katholischen Kirche wird ziemlich viel mit Weihwasser rumhantiert. Ja. Und zwar, weil dieses Weihwasser, die primäre Funktion ist Taufwasser.
Okay.
Und alle anderen Formen dieses Weihwassereinsatzes sollen immer erinnern an die Taufe. Weil das der entscheidende Moment im Leben war, wo ich sage, ich gehöre Jesus. Mein Leben gehört Gott. Das symbolisiert dieses Weihwasser. Und deswegen, wenn man in die Kirche reingeht, dieses sich bekreuzigt mit dem Weihwasser, heißt, ich stelle mich wieder neu unter die Taufgnade. Ich möchte die Taufgnade auffrischen, dass ich wieder ganz feinsäuberlich wirklich poliertes Kind Gottes bin. Im alten Glanz. Das ist damit gemeint.
Okay. Und das ist ganz normales Wasser oder wird das auch irgendwie besonders vorbereitet?
Es wird in der Osternacht jetzt geweiht, gesegnet.
Ah.
Also wir haben in diesem Kanister hinten in der Taufkapelle, das ist noch Wasser von Ostern,
ah,
wo die Osterkerze dreimal reingetaucht worden ist und ganz groß gefeiert.
Und das hält das ganze Jahr?
Im Kupfer desinfiziert und deswegen... Jeder Arzt, wenn er sieht, alle Leute am Sonntagmorgen tauchen ihre Finger rein, der sagt, Hilfe, Virenalarm oder sonstiges, passiert nichts.
Und es wird also immer vor der Messe, wenn man das Weihwasser nimmt, wie Sie das jetzt erklärt haben, und bei der Taufe benutzt und irgendwo noch, oder ist das alles?
Das wird noch bei der Beerdigung benutzt.
Aha.
Da spreng ich ins Grab rein und sage, was Jesus durch die Taufe begonnen hat, soll er jetzt vollenden. Kriegt er noch einen Spritzer Weihwasser drauf.
Und beim Pontifikalamt oder so, bei der Prozession, oder?
Genau, das kann man auch machen.
Ja.
Also bei besonders feierlichen Festen mache ich das manchmal. Statt des Bußaktes am Anfang gehe ich durch mit dem Weihwasser und das gilt auch als Buße.
Ja.
Alle werden nochmal die Taufe aufgefrischt. Ne? Weil in der Taufe alle Sünden vergeben werden, da wird richtig Tabula Rasa gemacht, da zählt vor Gott nichts mehr an von allem, was im bisherigen Leben war, da ist man neue Schöpfung und deswegen auch durch dieses Taufwasser die Erinnerung und die Vergegenwärtigung dieses Ich bin neue Schöpfung und ich möchte neue Schöpfung sein, dieser neue Vorsatz. So eine reichhaltige Symbolik, was es da gibt. Ne? Das ist fantastisch. Die Uhr arbeitet gegen uns.
Ist ja schon so weit.
Schon wieder 8:30.
Ja.
Also, wir haben noch eine Frage zu dem. Wir haben letztes Mal über das Zölibat gesprochen.
Ja.
Und uns diese exotische Geschichte erzählt von dem anglikanischen Geistlichen, die Katholiken wurden und ihre Frauen behalten durften. Und das hat mich gebracht auf die Frage, wie das denn wirklich mit den Sakramenten ist zwischen diesen verschiedenen Religionen. Ist denn die Priesterweihe bei den Anglikanern, also diese Nähe zwischen Anglikanern und Katholiken ist mir sowieso immer ein Rätsel. Aber wie kann es sein, dass ein anglikanisch geweihter Priester ein katholischer Priester wird? Und gilt das nur für die Anglikaner? Oder gilt das auch für andere christliche Religionen?
Ja. Also ich habe vergangene Woche Exerzitien gemacht im Kloster Alexanderdorf. Wir waren 8 Priester. Wir haben uns am Anfang vorgestellt und einer dieser 8 hat gesagt, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Ich war ursprünglich Anglikaner. Oder Evangelie, weiß jetzt nicht mehr. Also es gilt nicht nur für die Anglikaner, sondern auch für Evangelische. Wobei es bei den Anglikanern ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil die theologisch näher sind an der katholischen
auf
Theologie.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja.
Als die Evangelischen.
Nee, sie betrachten sich selbst ja als Katholiken eigentlich.
Ja, natürlich, nicht nur eigentlich.
Nee, sie betrachten sich das.
Ja, die haben vermutlich mehr Sakramente als die Evangelien, glaube ich, oder?
Ja, ja, aber das ist ja genau meine Frage.
Ja, das mit dem Weihwasser haben die auch.
Das ist kein Sakrament.
Ja, ja, okay.
Ja.
Ja, ja.
Weil wir haben ja anglikanisch geheiratet, und sie meinten, das kann, dürfen, würden die Katholiken auch anerkennen als vollzogenes Sakrament der Ehe. Mhm. Und das wundert mich schon sehr, denn ich empfinde als Katholik die Anglikaner überhaupt nicht irgendwie besonders nahe an den Katholiken, weil sie halt nicht an den Papst glauben und an diese blöde Queen und so weiter. Das finde ich also total.
Aber
absurd.
Ich empfehle sie schon zu
ja, ja.
Also, gut, es sind Unterschiede, keine Frage. Ja. Aber die Frage ist immer, wie wichtig sind diese Unterschiede? Mhm. Was das Sakrament der Priesterweihe ausmacht, da gibt es offensichtlich, da wird es ja in der katholischen Kirche ganz stark verbunden mit der apostolischen Sukzession. Mhm. Dass also die unterbrechungsfreie Folge der Bischöfe bis möglichst weit zurück. Also unser Bischof hier, der kommt mit seiner apostolischen Sukzession bis ins 2. oder 3. Jahrhundert irgendwie, also namentlich alle in seinem
also die Büro. Leute, die ihn geweiht haben und, ihn
genau,
und so weiter.
Genau, also es geht ziemlich weit zurück, erstaunlich weit sogar. Ist jetzt vielleicht eine Formsache, mag sein, aber es zählt eben mit zu dieser apostolischen Sukzession. Das mit dem Weihesakrament, das Zölibat verbunden ist, das ist eine reine kirchenrechtliche Frage. Das ist kein Glaubenssatz aus der Bibel. Denn das erste Jahrtausend Christentum, da waren die Priester verheiratet, hatten ihre Familien und ihren Betrieb, wovon sie leben konnten. Sie haben auch keine Kirchensteuer gehabt, die sie ernährt hätten oder so, ne? Sondern die mussten ihr Auskommen selber regeln. Ne? Und erst nach 1000 Jahren, weil es dann angefangen hat, da schwierig zu werden, als die Kirche groß und reich geworden ist. Ob das dann immer alles so sauber getrennt wird zwischen Familien- und Kirchenvermögen, da haben sie dann irgendwann. Und dann wurde das Zölibat dann noch geistlich aufgepeppt, sozusagen, als zwingende Verfügbarkeit gegenüber Gottes Reich. Und da hat man um diese Ecke gleich den anderen Nutzen mit erledigt, dass es also keine vermögensrechtlichen Unschärfen gibt zwischen Kirchen und also privaten Familien.
Bitte? Also die Kirche hat alles.
Na sowieso. Also wie gesagt, also es könnte ja auch unser Papst hergehen und sagen, so, jetzt streichen wir mal aus dem Kirchenrecht die Sache mit dem Zölibat raus. Könnt ihr ja machen. Ohne dass, abgesehen von ein paar wichtigen Kurienkardinälen, die dann sagen, jetzt fallen wir vom Glauben ab. Aber er hätte sagen können, das ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr relevant. Und die haben auch schon nachgedacht, unter Johannes Paul II., ob das Zölibat noch wirklich so unbedingt und exklusiv und alles sowas. Und dann sind sie mit der damaligen Theologengesellschaft, die darüber befunden hat, zu dem Schluss gekommen. Ja, die Vorteile sind
machen
doch...
Machen wir 1000 Jahre weiter, dann schauen wir mal.
Genau.
Dann können wir das auf die Vorlage legen.
Ja. Genau. Schön. Ich glaube, wir haben dann vor Weihnachten noch ein oder zweimal.
Zweimal.
Jetzt müssen wir nur gucken, geht bei Ihnen, wir haben ja die Termine anhand des Dienstplans von Majewski festgelegt.
Es gibt einen, wo wir nicht können, das nächste am 9.